Tjo. Könnte ein bisschen länger dauern heute.
Ich denke auch.
Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren, deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch Aus Mangel an Bescheidenheit.
Ist dir was aufgefallen am Intro gerade?
Ganz dezent, ja. Deutlich dramatischer.
Es ist ein bisschen dramatischer. Wir haben heute auch eine dramatische Folge vor uns. Und vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, worum es heute geht. Aber bevor wir das tun, nochmal ein richtig dickes Danke an die HörerInnen der letzten Folge.
Ja, als auf jeden Fall.
Marcel hier war, das war ein richtig großer Erfolg für uns.
Ja.
Und ich hoffe mal, dass so ein Drittel von denen ungefähr da bleibt, von den neuen HörerInnen, die wir da bekommen haben.
Das wäre super.
Dann willkommen an Bord und es geht spannend weiter.
Ja, auf jeden Fall. Offenbar haben wir einen Nerv getroffen mit der letzten Folge.
Ja, richtig. Scheint wohl viele Leute interessiert zu haben, wie das deutsche Stromnetz funktioniert. Und wenn ich mal so unsere Statistik angucke, unsere Podcast-Statistik und Hörerstatistik, für mich ist immer interessant, eigentlich weniger die erste Folge, weil die erste Folge von einem Podcast, sind wir mal ehrlich, das ist nie die beste, aber das ist halt so der Opener. Und wenn man mal wissen will, wie ein Podcast anfängt, dann hört man ja in die erste Folge rein.
Richtig, genau.
Und da entscheidet sich dann halt, wer bleibt dabei oder wer geht. Für mich sind die Folgen interessant, die so zwischendrin gehört werden. Nicht so die erste, sondern vielleicht mal die dritte oder eine fünfte oder eine sechste. Da sehe ich dann immer, okay, das sind wahrscheinlich neue Hörer, die dabei bleiben wollen, die dann auch mal durchhören. Von daher stöbert gern mal in unseren alten Folgen rum. Und heute geht es spannend weiter, wie schon gesagt. Und zwar, genau. Es geht um Aliens.
Ja, Außerirdische.
Außerirdische unter uns oder auch nicht. Wir werden es klären und wir werden auch ein bisschen wissenschaftlich bleiben bei dieser ganzen Sache. Aber wir haben uns folgenden Aufbau überlegt. Und zwar, wir fangen erstmal an mit, was existiert heute eigentlich so an Theorien oder Aberglauben oder, ja, wie will ich denn sagen, an Wissen. Na, Wissen ist eigentlich schon zu viel gesagt, an Mythen über Aliens.
Mythen trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja, da hast du einiges mitgebracht. Wir gucken uns einfach an, von Roswell bis heute, was denn so existiert an Alien-Gelaber oder Fotos.
Erscheinungen.
Ja, genau.
Gedöns.
Dann werden wir uns als nächstes ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was ist denn so der wissenschaftliche Hintergrund? Also wie finden wir denn tatsächlich Aliens? Und nach was sucht man eigentlich, wenn man in unserem Universum nach außerirdischen Lebensformen sucht? Und was ist eigentlich intelligentes Leben?
Das ist eine gute Frage.
Und dann werden wir auch so Sachen diskutieren, wie zum Beispiel die Drake-Formel oder das Fermi-Paradoxon.
Was ja jeder kennen
sollte. Was ja jeder natürlich aus dem FF kennt. Das, und wenn ihr es nicht kennt, wir können es ganz einfach beschreiben, sodass jeder mitkommt und danach auch was gelernt hat, richtig?
Da ist er wieder, der Bildungsauftrag.
Ja, dann würde ich einfach mal an dich übergeben, Bernd. Und du hast so ein bisschen was mitgebracht zur heutigen Alien-Popkultur.
Kann man sagen? Ja, mittlerweile tatsächlich eine Popkultur und ich glaube, viele wissen auch gar nicht mehr, was da so dahinter steckt, wenn sie im nächsten Alien-Blockbuster im Kino sitzen. Ich denke, der wohl bekannteste Fall dürfte tatsächlich Roswell sein.
Das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, Area 51.
Genau, Roswell, Area 51, UFO-Absturz und so weiter. Was da damals 1947 tatsächlich, das ist echt schon eine Ecke her, was da so passiert ist und das hatte, glaube ich, auch tatsächlich den meisten Impact. Also darauf ist dann diese Alien-Popkultur entstanden, die wir heute so kennen, mit den Greys, wie sie genannt werden, also die kleinen Männchen mit den Mandelaugen, den großen Köpfen, was so jeder Standard-Hollywood-Film als das Alien an sich hinstellt.
Ja, das ist jetzt heute so, glaube ich, der gängige Standard geworden. Und das war damals das ausschlaggebende Event, wenn man so will.
Genau, richtig. Also es ging ja damals darum, dass dieser Absturz hat sich auf einer Farm zugetragen. Die meisten schreiben in der Nähe von Roswell. Tatsächlich sind es über 100 Kilometer entfernt. Aber die Amis haben ja ein anderes Entfernungsding. 100 Kilometer sind für die mal eben kurz um die Ecke. Und es war auch erstmal ruhig, also es hat über einen Monat gedauert, bis das mal zu den Obrigkeiten durchgesickert ist, dass da irgendwas abgestürzt ist auf dieser Farm, bis es dann zur Polizei kam und die haben dann natürlich die nahegelegene Air Force Base informiert und da sind dann auch direkt zwei Uniformierte hingefahren und haben sich das Ganze mal angeguckt. Ja, die offizielle Aussage, nachdem sie das Ding dann weggeschafft haben, war dann natürlich wieder der klassische Wetterballon mit Radarstörungsspiegeln dran und viel Alufolie und Holz und so weiter zusammengeklebt. Und dann, ja, gab es eben im Prinzip eine offizielle Pressekonferenz damals, wo eben genau das gesagt worden ist. Also regt euch nicht auf, das waren kein UFO, keine Aliens, keine fliegende Untertasse, wie damals dieser Begriff auch definiert worden ist, die Flying Saucer.
Ja, diese runden Scheiben mit dem...
Genau, diese Frisbee, mit der man so schön UFO-Bilder faken kann.
Ja.
Genau. Und das war tatsächlich so der offizielle Teil davon. Und danach ist es auch erstmal wieder ruhig geworden, weil klar, 1947 gab es vielleicht auch schon irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die das nicht geglaubt haben, was der General da vorne erzählt. Aber mit fehlendem Internet gab es natürlich auch keine Plattform, wo man sich da austauschen konnte, außer der Dorfkneipe.
Ja, da musste man sich halt noch richtig anstrengen, wenn man sowas unter die Leute bringen wollte, so eine Verschwörungstheorie.
Eben.
Da war das super aufwendig. Und heute stellst du es einfach bei YouTube rein, im Internet, und dann hat es sofort jeder.
Richtig, ja. Oder du nimmst halt sowas wie Area 51, guckst mal schnell auf Google Earth nach, wie sieht's denn da aus, was ist denn da? Das ging früher halt alles nicht. Und ich denke, das ist der Grund, warum es dann... Ja, knapp 30 Jahre war es dann erstmal still um dieses ganze Ding. Also nach außen zumindest. Intern kam tatsächlich noch ein bisschen was raus. Also sie haben 1947 hat die US-Regierung ja drei Projekte gegründet. Einmal das Project Sign, dann 49 das Project Grudge und 52 das Project Blue Book. Und da haben sie alles gesammelt, was irgendwie ihnen in Sachen UFOs und Aliens vor die Flinte gelaufen ist. Weil natürlich nach dem Roswell-Absturz gab es natürlich viele Sichtungen. Ob die jetzt Einbildung waren von zu viel Moonshine oder tatsächlich was dran war. Auf jeden Fall, ab diesem Zeitpunkt ging es halt ordentlich los mit den Sichtungen. Und diese drei Projects, die haben halt erstmal alles gesammelt und analysiert, was da so reinkam. Aber das kam halt natürlich auch alles nie an die Öffentlichkeit großartig. Mhm. Genau.
Das Ganze ist jetzt auch wieder ein bisschen befeuert worden. Vor kurzem, 2023, hat ein ehemaliger US-Luftwaffenoffizier, David Grush, vor dem US-Kongress ausgesagt, dass die amerikanische Regierung schon seit langem im Besitz von solchen nichtmenschlichen Artefakten ist.
Das ist ein wunderschönes Wort.
Jetzt ist der, ja, richtig, jetzt ist der Typ halt nicht irgendwer, sondern ist tatsächlich ehemals Angestellter bei der US Air Force und hat bei einem UAP-Ausschuss gearbeitet. Das steht für Unidentified Aerial Phenomenon. Und dieser ist dafür zuständig, unerklärte Luftphänomene zu untersuchen, die bei uns in der Atmosphäre auftauchen können.
Was ja grundsätzlich mal alles sein kann. Von einem Wetterleuchten über Nordlichter bis zu einem UFO.
Irgendwelche Störungen und so weiter. Genau. Ja, genau, richtig. Was nicht impliziert, dass das Aliens oder UFOs sein müssen. Aber das, was er da ausgesagt hat, war natürlich... geht ein bisschen mehr in eine Verschwörungstheorie, aber er hat es eben vor dem US-Kongress ausgesagt. Und da sind jetzt natürlich wieder in den letzten zwei Jahren Gerüchte laut geworden oder Rufe laut geworden, ob da vielleicht doch mehr dahinter steckt. Also ich persönlich weiß nicht. Ich bin sehr wissenschaftlich unterwegs, werdet ihr nachher noch sehen, dass es nicht ganz so wahrscheinlich ist, dass da was dran ist, aber dazu kommen wir noch.
Es ist halt auch so ein Ding, dass sich das jetzt schon so lange hält.
Also ja, ja.
Über was sind 70 Jahre jetzt dann schon?
Ja, also es gab ja teilweise schon, also das war der Startschuss, wie du schon gesagt hast, aber es gab ja schon länger solche aufsehenerregenden Nachrichten. H.G. Wells mit Krieg der Welten zum Beispiel, das Hörspiel damals im Radio natürlich. Und so, das war ja auch so ein Ding, wo dann die Leute durch die Gegend gerannt sind und gesagt haben, oh, wir werden angegriffen und die Aliens übernehmen uns. Du hast aber noch mehr Beispiele mitgebracht.
Was genau, also zum einen diese Projekte, die dann die Daten sammeln, die wurden dann 69 eingestellt. Wahrscheinlich haben sie da gedacht, ach, wir fliegen eh gleich zum Mond, dann wird sich das eh alles aufklären.
Da treffen wir
keine Ahnung, da treffen wir dann die ganzen Grauen. Ja, und wie gesagt, dann war es eine Weile ruhig und dann kam in den 80ern ein Buch tatsächlich raus, der Roswell-Zwischenfall. Und der hat dann erstmals diese Verschwörungstheorien mit auf den Tisch gebracht, wo dann die Autoren die Theorie aufstellten, dass das eben kein Wetterballon war, sondern dass es halt da Fakten gibt, dass das ein richtiges, ausgewachsenes UFO war und dass da noch lebendige Bengel drin waren und die seit den 50ern quasi in Area 51 vor sich hinschmoren, mhm, in Wassertanks oder Freilaufgehege gehalten werden und gut gefüttert werden. Mhm. Und basierend darauf hat sich dann die Theorie entwickelt, dass unsere heutige moderne Technik genau davon abstammt. Also sprich, dass das, was die Elektronik damals revolutioniert hat, nämlich die Erfindung des Transistors, eine Entwicklung war aufgrund der Alien-Technologie, die damals in Roswell abgestürzt ist.
Dass man praktisch eine Parallele gezogen hat von unserer heutigen rasanten Entwicklung, die wir hinlegen, zu einer Alien-Technologie. Weil das kann ja nur durch externe Unterstützung soweit
gekommen sein.
Das ist ja Fakt, ne?
Das wissen wir ja. Genau, und auch die rasante Entwicklung halt eben darauf basiert, dass wir eben immer neue Technik entwickeln, mit der wir dann die alte, also für uns alte, aber diese Hypertechnologie der Aliens damals quasi reverse engineeren und daraus lernen, wie unsere Zukunft aussieht. Also das ganze Zeug, Computer, Handys, Laptops, Internet ist quasi alles ein Geschenk der Aliens.
Ich finde es schade, dass man uns das nicht zutraut. Also jetzt nicht uns Zweien, aber uns Menschheit. So ein paar Leute sind ja ein bisschen intelligenter, die das schon
bewerkstelligen. Wir haben schon ein paar schlaue Menschen, ja. Also
ja, nicht viel, aber schon ein
paar. Deswegen dabei, ist es wahrscheinlich auch eine Verschwörungstheorie. Also ich glaube, man kann auch gut und gern glauben, dass ein menschlicher Mensch auf der Erde den Transistor erfunden hat. Durch Glück oder Zufall oder Wissen ist ja völlig egal, aber ich bin froh, dass er das getan hat. Also
ja, klar, heute haben wir Steam und können zocken.
Richtig.
Ja.
Danke, Aliens.
Vielen Dank.
Dass wir eure Technologie ausbeuten dürfen.
Kleine grauen Männer. Jetzt kann ich in Ruhe Baldur's Gate 3 spielen.
Richtig, genau. Ja, genau. Das ist so der Fall Roswell. Mhm. Also geht bis heute. Es gab auch 2019, glaube ich, gab es dieses Internetphänomen Storm Area 51.
Ah, wo sie
gesagt haben, wir stürmen Area 51, sie können uns nicht alle töten. Ein paar werden durchkommen. Das ist eine ziemlich gruselige Vorstellung.
Was halt super dumm ist.
Ja, es waren auch vor Ort dann, glaube ich, irgendwie nur so 20 kleine Kellerkinder, die auch nicht wirklich...
Die dann zu 20 auf Area 51 auf ein Militärgelände zugerannt sind und die Soldaten dort dürfen schießen.
Die dürfen schießen, ja. Das ist amerikanisches Militärsperrgebiet.
Ja, und bei 20 Leuten glaube ich, dass da nicht alle durchgekommen wären. Also nicht mal einer.
Ich glaube, die wären nicht mal über den ersten Zaun gekommen.
Ich glaube, also, es ist gut ausgegangen. Sie haben sie gestoppt.
Man kann sich das mal angucken im Netz, wie das da aufgebaut ist. Man kann natürlich nicht reinzoomen in das Gebäude, ist klar. Aber Area 51 ist ja ein speziell militärisch abgesicherter Bereich in einem speziell abgesicherten militärischen Bereich. Mhm. Also wen es interessiert, offiziell ist Area 51, so wie wir es kennen, ein Testgelände für Waffen- und Flugzeugprototypen. Also da kamen zum Beispiel die, weiß nicht, war ich in meiner Jugend großer Fan von den Stealth-Bombern.
Diese Tarnkappen-Bomber.
Die B-2 und so, die kommen alle aus dieser, beziehungsweise generell die Tarnkappentechnologie wurde in Area 51 entwickelt.
Ja. Hast du neben Area 51 noch ein paar Phänomene mitgebracht,
was so durchs Netz kursiert?
Ja, ich habe mal noch so ein bisschen rumgeguckt, auch weil ich neulich erst eine sehr interessante Doku darüber gesehen habe.
Es war halt so eine amerikanische Doku, die halt immer so ein bisschen überspitzt ist. Aber da haben sie den Fall der Phoenix-Lichter wieder aufgenommen und waren sehr enthusiastisch, dass sie das innerhalb von 14 Tagen lösen können, was seit 30 Jahren noch niemand gemacht hat. Aber ist eigentlich das krasse Gegenteil von Roswell. Denn in Roswell gab es, glaube ich, aufgezeichnet nur ein Ehepaar, was anscheinend diesen Absturz gesehen haben will. Während bei den Phoenix-Lichtern, also Phoenix, Arizona, waren es Hunderte und Tausende von Menschen, die zur gleichen Zeit das gleiche Phänomen gesehen haben. Wir sind am 13. März 97 war das. Und so von 7:30 abends, wo es dann schon dunkel war, sind auf einmal diese Lichter am Himmel erschienen. Es gibt unterschiedliche Aussagen, manche sagen 5, 6, 8, in einem Dreieck angeordnet. Also nichts, was herumschwirrt oder so oder rumflackert, sondern es wirkte wie ein gigantisches Raumschiff, was über Arizona schwebte. Manche schätzen so 1,5 bis 2 Kilometer in der Länge. Und selbst über Phoenix raus, 200 Kilometer weiter entfernt, gab es noch Sichtungen. Und dann so gegen 10:30, 11 war es dann auf einmal weg. Und das ist also bis heute, zumindest habe ich nichts anderes drüber gefunden, die größte Massensichtung die bisher aufgezeichnet worden ist.
Konnte man inzwischen dann, gibt es Erklärungsversuche für das ganze Ding oder?
Nur wieder die oberflächlichen, die halt die Regierung beziehungsweise die Stadtverwaltung oder der Governor von Arizona, das war eine mega witzige Sache eigentlich. Natürlich, wie auch bei Roswell, gab es natürlich wieder einen Army-Stützpunkt in der Nähe, zufällig, der auch zufällig nichts davon wusste. Es waren keine Übungen geplant. Zum Schluss kam dann die Aussage vom Stützpunkt, ja, wir haben neue Leuchtspurgeschosse oder Flares oder sowas getestet. Lässt sich aber halt alles relativ schnell belegen, weil Flares fliegen von oben nach unten und nicht von West nach Ost. 3 Stunden lang, ganz langsam. Und im Endeffekt hat das in einem wahnsinnig witzigen Ding zur Lachen hingestellt. Also er hat eine Pressekonferenz gegeben, war ja klar, und hat dann mit ernster Miene den Pressemenschen gesagt, sie haben das analysiert und sie haben jetzt innerhalb von 2 Stunden haben sie den Schuldigen dafür gefunden.
Ach, das ging gut.
Dann war erstmal Stille. Ja. Dann ging die Tür auf und ein Angestellter von der Regierung kam in einem Alien-Kostüm rein. Also so ein richtiges Billo-Teil mit so langen Fingern, so Gummimaske auf dem Kopf, in Handschellen und mit 2 Wachleuten. Und da war natürlich erstmal Halligalli und Lachen und so weiter. Und er hat es halt einfach komplett ins Lächerliche gezogen. Und dann war der Fall eigentlich damit durch. Also Stadtverwalter, der Governor sagt, nö, da war nichts, dann war da nichts. Und 2007, also nach seiner Amtszeit, hat er dann in einem Interview öffentlich zugegeben, dass er damals die Lichter selber gesehen hat und das natürlich in der Pressekonferenz alles nur gesagt hat, um das Volk zu beruhigen und nicht nervös zu machen. Deswegen hat er es ins Lächerliche gezogen. Aber er glaubte selber dran. Und es gab auch die Zeugenaussage von einem Bürger, der zu dem Zeitpunkt, wo die Erscheinung war, irgendwo auf einem Berg oben war und relativ nah an diesen Lichtern dran war. Und er sagte, er hat zwischen den Lichtern, also halt Metall gesehen, klar, und so dieses typische Alien-Zeugs, Ausbuchtungen, Schläuche, bla bla bla. Und hat das Ding quasi in sehr kurzem Abstand an sich vorbeiziehen sehen. Hat ihm natürlich auch bis heute niemand geglaubt, ist klar.
Kannst du natürlich als Einzelperson auch relativ gut sagen.
Natürlich, klar.
Konnte aber dann nicht abschließend geklärt werden, was das ist.
Nee, die Doku, die ich da gesehen habe, die war relativ neu, aber sie haben es natürlich auch nicht geschafft, da irgendwie noch mehr Informationen rauszuziehen. Sie haben da noch irgendwelche Leute interviewt, die noch privat hier, also nicht Geisterjäger, aber Alienjäger sind. Und da kam aber auch nichts wirklich Zufriedenstellendes rum. Ich meine, die Leute sind natürlich komplett und 100% davon überzeugt, dass das so war. Und macht es in dem Fall auch schwierig, weil man kann es halt wirklich nicht mit irgendwelchen Leuchtkörpern oder sonst irgendwas erklären.
Es ist bei vielen Phänomenen, und das sagt ja auch die UAP, dieser UAP-Ausschuss, so, dass nicht alles, was wir da sehen, geklärt werden kann, was aber nicht unbedingt im Gegenzug heißt, dass es unbedingt ein außerirdisches Raumschiff ist, was wir da sehen.
Richtig.
Und das ist ein bisschen ein Problem aus diesen ganzen Sichtungen, auch wenn es natürlich jetzt so ein Massenphänomen gegeben hat, ergeben sich natürlich Fragen.
Sehr viele Fragen.
Sehr würde ich sagen. Viele Fragen aus diesem Ganzen. Ein paar hast du auch mitgebracht?
Ja, also natürlich, es ist schwierig. Ich versuche immer selber, mich in so eine Lage zu versetzen, wenn ich sowas sehen würde. Aber es gibt ja zum Beispiel auch, wie du schon gesagt hast, so Naturphänomene. Also ein schönes Beispiel ist der Kugelblitz. Hast du schon mal einen Kugelblitz gesehen?
Nee, ich meine, wurde der schon mal aufgenommen? Ich meine mal ein Video gesehen zu haben, aber ich bin jetzt auch nicht.
Und jetzt stell dir mal vor, du siehst so ein Ding und du kannst es halt nicht zuordnen. Und davon gibt es halt noch zig andere Phänomene in der Natur, die irgendwelche gebündelten roten Blitze darstellen oder sowas. Da würde ich im ersten Moment auch denken, jetzt holen sie mich gleich ab. Also eine Frage, die ich mir beim Recherchieren gestellt habe über die ganzen Dinger. Die meisten UFO-Sichtungen passieren ja in der Dämmerung oder abends.
Ja.
Und wenn man sich jetzt mal an die Seite der Aliens versetzt und die denken, oh, da ist ein Planet, da ist was los, den gucken wir uns mal an. Wir fliegen da nachts hin. Warum hat dann jedes Raumschiff immer die volle Festzeltbeleuchtung an? Ich meine, das ist doch kontraproduktiv, wenn ich unbemerkt irgendwas erforschen will, dann fahre ich doch nicht mit Fernlicht nach Phoenix rein.
Richtig, ja.
Warum?
Damit man es eben filmen kann.
Ich meine, wenn sie gesehen werden wollen, dann können sie doch einfach tagsüber da reinfliegen und sagen, hallo, hier sind wir, wo können wir landen? Was kostet die Stunde Parkgebühr?
Es ist auch, ja, das Das ist so ein bisschen das Problem. Ich stelle mir dann immer vor, also gerade wenn wir von solchen Sichtungen und Phänomenen sprechen. Es leben inzwischen 8-9 Milliarden Menschen auf der Erde und viele davon haben in ihren Handys relativ gute Kameras.
Das ist ja Standard mittlerweile,
dank den Aliens. Ja, richtig, genau, dank den Aliens. Es war jetzt so in den 70ern, 80ern, vielleicht auch noch in den 90ern, konnte man natürlich sagen, die Regierung versucht da was zu vertuschen.
Mhm.
Das wird heute natürlich ein bisschen schwerer, wenn jeder mit einer sehr guten Kamera durch die Gegend läuft und jederzeit alles filmen kann und es ins Internet stellen.
Das ist richtig.
Und dafür sind die Bilder noch ein bisschen zu verwackelt und zu schlecht, die wir heute bekommen von Elias.
Genau.
Das ist so mein großes Problem bei der ganzen Sache.
Das ist so dieses Sasquatch-Paradox. Also ja. Man hat ein Handy mit einer 4K-Kamera drin und schafft es aber nicht, ein unverwackeltes Video, was einigermaßen scharf ist,
vom Sasquatch.
Von irgendwas aufzunehmen. Ja.
Das ist richtig.
Ich meine gut, jetzt im Fall von Arizona 97 waren die Handys auch noch nicht so gut, aber sie waren schon so gut, dass man mehr als nur einen glühenden Blob auf dem Bildschirm hatte.
Das ist richtig. Ich habe es auch parallel gerade noch mal ein bisschen nachgegoogelt, wo du es gesehen hast. Ihr könnt das gerne auch mal machen. Es gibt noch keine genaue Erklärung, was es war. Wahrscheinlich gibt es Erklärungsversuche. Daraus zu schließen, dass es Aliens waren, die uns besucht haben, ist noch ein bisschen weit hergeholt. Vielleicht können wir dann mal zum wissenschaftlichen Teil übergehen, warum ich die ganze Zeit behaupte, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es Aliens waren.
Dann erklär mir doch mal, warum das keine Aliens waren, die ich da gesehen habe.
Also pass auf. Dazu muss ich ein bisschen ausholen für das Ganze. Und zwar möchte ich erstmal erklären, wonach suchen wir denn eigentlich? Also wir suchen nach intelligentem außerirdischen Leben oder einer intelligenten außerirdischen Zivilisation. Jetzt gibt es ja mehrere Organisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, also NASA, ESA, die haben ja alle Interesse daran, sowas zu finden. Und deshalb gucken wir auch mit großen Teleskopen überall im Universum nach. Zum Beispiel das James-Webb-Teleskop, das ja jetzt vor kurzem gestartet ist und jetzt auch bei uns in der Umlaufbahn ist, tut das auch. Und Fun Fact hier am Rande, das James-Webb-Teleskop hat auch vor kurzem einen Exoplaneten, K2-18b, gefunden, auf dem eine Biosignatur möglicherweise zu erkennen ist.
Mhm.
So, das heißt, da gibt es vielleicht Leben. Ist noch nicht bestätigt worden, aber laut den Messungen könnte es dazu passen. So, jetzt einmal ganz kurz. Was heißt denn eigentlich Leben? Also wie definieren wir denn Leben? Nach was suchen wir denn da eigentlich? Es gibt mehrere Definitionen von dem, was Leben eigentlich ist. Und es gibt so 6 Hauptfaktoren, habe ich gefunden, die Leben beschreiben. Also erstens, als Leben bezeichnen wir etwas, das eine Energie und einen Baustoffwechsel besitzt. Also es steht in Wechselwirkung mit seiner Umgebung.
Mhm.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf uns selbst gucken, wenn wir hier sind, beeinflussen wir unsere Umgebung und haben ja eine direkte Auswirkung auf unsere Umwelt. Allein dadurch schon, dass wir atmen, dass wir essen, dass wir trinken und dass wir bestimmte Dinge ausscheiden und auch ausatmen, wechselwirken wir ja mit unserer Umwelt. So, das ist Fakt 1. Fakt 2, Organisiertheit und Selbstregulation, Reizbarkeit, ist Nummer 3. Also wir reagieren auf äußere Einflüsse. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Ohrfeige gebe, dann reagierst du darauf. Das merkst du und du kannst entsprechend reagieren.
Genau.
Ja. Punkt 4, Fortpflanzung bzw. Reproduktion. Punkt 5, Vererbung. Also durch die Reproduktion können wir bestimmte Veranlagungen von uns an unsere Nachkommen weitergeben. Und die können sich dadurch dann evolutionär weiterentwickeln.
Mhm.
Ja. Punkt 5, das ist Wachstum und Entwicklung. Also wir kommen ja nicht als erwachsene Menschen auf die Welt, sondern wir kommen als kleine Kinder auf die Welt und werden dann größer und entwickeln uns weiter.
Das wäre ein ganz schöner Horror im Kreißsaal.
Das wäre Blutbad, wenn du da hier mit einem 80 Kilo. Gut, vertiefen wir das nicht weiter. Also das sind so die Anforderungen, die existieren. Und daran kann man ungefähr Leben messen. Wobei wir auch Dinge als Leben bezeichnen, auf die das nicht alles zutrifft. Zum Beispiel wird es ein bisschen schwierig, wenn du Viren, auf die treffen manche von diesen Dingen nicht zu. Mhm. Auf Bakterien schon. Auf Feuer zum Beispiel, nimm mal Feuer. Feuer bezeichnest du ja nicht als Leben, aber ein Feuer steht ja in Wechselwirkung mit der Umgebung, weil es nimmt ja Sauerstoff aus.
Mhm.
Es kann sich auch vermehren, das breitet sich ja aus. Ja. Ja. Jetzt ist es mit der Reizbarkeit. wie reagiert es auf die Umwelt? Da wird es ein bisschen schwierig. Also wenn du jetzt Feuer löscht, geht es halt aus, aber es löscht dich nicht zurück, zum Beispiel.
Und es wird auch nicht aggressiv, wenn du
richtig, ja.
es beleidigst oder so.
Ja, genau. oder wenn du an Bäume denkst oder an Pflanzen und diese sechs Einheiten darauf anwendest, also die stehen auch in einer Wechselwirkung mit ihrer Umwelt. Reizbarkeit, ja, also die reagieren auf äußere Reize, das schon natürlich in einer etwas anderen Form, aber man kann es chemisch messen. Vererbung, ja, eine Pflanze pflanzt sich ja ebenfalls fort. Die wächst, entwickelt sich, reproduziert sich ja auch und hat auch eine Art Selbstregulation. Also wenn die Pflanze stirbt irgendwann, dann wird die wieder zur Erde, wächst eine neue Pflanze drauf und so weiter. Also da kannst du schon sagen, okay, ja, das trifft auch auf den Baum zu. Also im Prinzip sind wir intelligentere Bäume.
Quasi, ja.
Also so viel zum Thema Leben. Und jetzt eine Sache, ein solches System mit dieser Komplexität kann nur im Rahmen einer organischen Chemie realisiert werden. Also du brauchst sehr komplexe Prozesse, um das zu bewerkstelligen. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt in der Chemie sind, kann man das messen. Und das kannst du auch über größere Entfernungen messen. Also du kannst jetzt auf einen Planeten gucken, in unterschiedlichen Wellenlängen, und dann feststellen, okay, da gibt es einen bestimmten organischen Baustoff auf diesem Planeten, den wir messen können. Und der sagt uns, dass dort, wenn der in einem Verhältnis zu einem bestimmten anderen Baustoff steht, das eigentlich nur passieren kann, wenn ein bestimmter biologischer Vorgang da vonstatten geht. Mhm. Und dann könnte das ein erstes Indiz auf möglicherweise vorhandenes Leben sein.
Das sind dann diese Biosignaturen. Also die würde man auch sehen, wenn man von außen auf unsere Erde guckt.
Richtig,
genau. Dann würde man sehen, jo, da ist das und das vorhanden, da gibt es Leben.
Genau, so, also. Allerdings ist es jetzt so, das kann natürlich, können auch Bakterien sein oder Pflanzen. Auf unserem Planeten gibt es 50 Milliarden Arten. So, und eine davon ist ein bisschen intelligent. Also das könnte der Mensch sein.
Ja, stellenweise.
Der Rest nicht. Mhm. Das könnte noch wichtig werden gleich. Also, jetzt haben wir mal definiert, was ist überhaupt Leben? Und nach was suchen wir denn da, wenn wir nach draußen gucken? Und jetzt gehen wir mal in das Jahr 1961 zurück. Da hat nämlich, ich blättere mal hier ein bisschen durch, da hat nämlich ein US-Astrophysiker, Frank Drake, eine Gleichung aufgestellt. Die Drake-Formel oder die SETI-Gleichung. Die versucht jetzt zu erklären, wie wahrscheinlich ist es, dass wir da draußen, wenn wir so in die Milchstraße gucken, in unser Universum, dass wir dort Leben finden. Und das braucht jetzt ein paar Voraussetzungen, die 1961 noch nicht alle bekannt waren. Heute weiß man ein paar mehr, weil man sie berechnen kann, aber damals noch nicht.
Was suchst du mal? Ja? Fand es sehr beeindruckend, wo ich das gelesen habe. Ja, ich habe eine Formel erstellt, von der ich aber noch nicht alle Punkte weiß.
Ja, das ist richtig, ja. Und ich versuche es jetzt mal nicht mathematisch zu erklären, sondern einfach mal auf
Deutsch.
Auf Deutsch mit meinen Worten. ihr könnt sie aber auch nachgoogeln. So, und zwar ist es so, dass die Anzahl, und er geht hier von außerirdischen Zivilisationen aus, die er sucht. Das ist wichtig zu wissen, weil du könntest die Formel irgendwo so in der Mitte abbrechen und sagen, okay, hier suche ich nach Leben. Und wenn ich jetzt weitergehe, suche ich nach Zivilisationen. Mhm. So. Als erstes brauchst du die mittlere Sternentstehungsrate in unserer Galaxie pro Jahr. Also, wie viele Sterne werden denn durchschnittlich pro Jahr geboren? Also unsere Sonne, die gibt es ja jetzt schon ein paar Milliarden Jahre. Mhm. Aber wenn du jetzt mal so in unsere Galaxie guckst, da gibt es ja sehr viele Sonnen. Und irgendwann entstehen die ja.
Ja.
Und da guckst du mal, okay, wie viele kommen denn da dazu pro Jahr? Dann suchst du nach Sternen, also Sonnen, die einen Planeten haben. Weil nur weil da jetzt ein neuer Stern entsteht, heißt das ja nicht, dass da ein Planet drumherum kreist. Mhm, das heißt, ein paar von diesen Sternen fallen schon raus, weil die haben keinen Planeten. Als nächstes ist es interessant, wie viele dieser Planeten, also Sterne mit Planeten, einen Planeten haben, der in einer habitablen Zone um den Stern kreist. Das heißt, der darf nicht zu nah dran sein, weil dann wird es viel zu heiß. Mhm. Der darf aber auch nicht zu weit weg sein, weil dann wird es viel zu kalt.
Also die Ideallinie quasi,
Kugel auch. Wie unsere Erde, wir sind auf der Ideallinie. Das heißt, wir haben hier auch wechselndes Klima. Zusätzlich kommt noch ein Punkt, der ist ein bisschen später dazu gekommen. Unser Mond hilft uns auch sehr mit unserem Klima. Weil der sorgt dafür, dass die Gezeiten einfach so ein bisschen hier die Atmosphäre durchwirbeln. Und dadurch begünstigt das natürlich nochmal die Lebensbedingungen. Also unser Mond ist gar nicht so unwichtig. Das heißt, es ist ein schöner Beieffekt. Man ist sich nicht sicher, ist das jetzt wirklich zwingend wichtig, dass auch noch ein Mond dabei sein muss, weil dann wird es ja noch ein bisschen seltsamer oder seltener. Oder geht es auch ohne Mond? Auf jeden Fall, uns schadet er nicht.
Ja, ich finde es gut, dass er da ist.
Ja. Also, jetzt haben wir gesagt, Anzahl Sterne. Dann brauchen wir die Sterne mit Planeten. Dann brauchen wir die Sterne mit Planeten in einer habitablen Zone. Dann haben wir aber immer noch kein Leben.
Das klingt, als würde es dann schon recht dünn werden
mit Zugergebnissen. Genau, jetzt wird es noch viel dünner, weil es geht nämlich noch viel, viel weiter. Jetzt brauchst du natürlich die Anzahl Planeten in einer habitablen Zone, auf denen tatsächlich Leben entsteht. Und Leben, das haben wir jetzt gerade schon definiert, das können auch Bakterien sein. Das ist noch kein intelligentes Leben. Das heißt, du kannst hier jetzt einen Strich drunter machen und sagen, aktuell sucht unser James-Webb-Teleskop nach Planeten in einer habitablen Zone, auf denen tatsächlich Leben da ist. Also sprich Bakterien, vielleicht Pflanzen. Tiere ist ja schon wahnsinnig hochgegriffen. Und wenn du jetzt mal guckst, unsere Erde, ich habe es gerade schon gesagt, 50 Milliarden Arten und eine davon ist intelligent. Das ist der nächste Punkt. Jetzt suchen wir natürlich noch nach Planeten in einer habitablen Zone, auf denen Leben entstanden ist, das intelligent geworden ist. Das ist ja nochmal 1 zu 50 Milliarden weniger. Da sind wir aber immer noch nicht so weit. Denn selbst wenn es jetzt intelligent geworden ist, heißt das noch nicht, dass es auch eine Zivilisation entwickelt hat, deren Technologie so weit entwickelt ist, dass sie über weite Strecken kommunizieren kann. Und jetzt geht es noch eins weiter. Wenn wir also einen Stern gefunden haben mit einem Planeten, der in einer habitablen Zone ist, auf den sich Leben entwickelt hat, das tatsächlich intelligent geworden ist und eine Zivilisation entwickelt hat, die über weite Strecken kommunizieren kann, dann muss die auch noch so lange überlebt haben, dass sie mit uns kommuniziert. Weil unser Universum ist ja jetzt schon ein paar Milliarden Jahre alt.
Richtig.
Und unsere, wenn wir jetzt mal auf uns gucken, unsere Zivilisation, wir sind jetzt gerade nach 500 Milliarden Jahre Erdgeschichte so weit, dass wir es geschafft haben, in den letzten 50 Jahren, vielleicht 100, eine Technologie zu entwickeln, mit der wir über weite Strecken kommunizieren können. 100 Jahre ist ja nix.
Nee.
Und jetzt muss es ja eine andere Zivilisation geschafft haben, zufällig in 500 Milliarden Jahre zur gleichen Zeit genau alle Bedingungen zu erfüllen, um mit uns zu kommunizieren. Und jetzt wird es halt richtig dünn, dass das tatsächlich der Fall ist, weil selbst mit so vielen Planeten, Sternen und Sonnensystemen, die wir hier haben, dass noch die anderen Bedingungen alle eintreten in der gleichen Zeit, das wird schwierig.
Tja, ich finde, damit haben wir den Fall gelöst.
Es gibt keine Aliens.
Damit sorry.
Sind wir noch durch. Jetzt habe ich euch alle entmutigt da draußen. Aber ist noch nicht alles. Weil es gibt auch noch einen weiteren interessanten Gedanken. Und das ist das Fermi-Paradoxon. Das ist tatsächlich noch 10 Jahre älter als die Drake-Gleichung. Und das Fermi-Paradoxon, das ist von dem Physiker Enrico Fermi 1950 aufgestellt worden. Der hat im Prinzip gesagt, ich übersetze es jetzt mal frei mit meinen Worten, wenn es die Galaxie schon so lange gibt, müsste sich dann nicht eine solche Zivilisation schon lange entwickelt haben? Und wieso sehen wir die dann nicht, beziehungsweise Spuren von ihr? Und das ist eine gute Frage. Interessant sind die Erklärungsversuche. Also nochmal. Er geht davon aus, es gibt jetzt schon viele, viele Milliarden Jahre unser Universum. Und da draußen müsste es doch in der langen Zeit irgendwann mal eine Zivilisation geschafft haben, sich so weit zu entwickeln, dass sie tatsächlich kommunizieren kann und reisen kann. Mhm. Selbst wenn sie es nicht bis zu uns geschafft hat, wenn wir da ständig rausgucken, müssten wir irgendwas von denen mitbekommen. Irgendein Signal auffangen. Ja, haben wir aber nicht. Also nicht, dass wir wüssten. Vielleicht hatten wir es ja vor 1 Million Jahre oder vor 100.000 Jahren. Da waren wir aber noch nicht weit genug, um es mitzukriegen.
Oder die anderen sind nie so weit gekommen.
Das ist ein Erklärungsversuch. Eigentlich haben wir jetzt schon zwei Erklärungsversuche. Ja? Also ein Erklärungsversuch ist natürlich der zeitliche Versatz. Wir haben sie verpasst. Als die so weit waren, waren wir noch nicht so weit. Und jetzt gibt es das schon nicht mehr, weil jetzt ist schon eine Milliarde Jahre weiter. Da gab es uns noch nicht. Das heißt, die gab es schon, sind jetzt aber nicht mehr da. Oder das ist nur 500 Jahre her. Muss ja gar nicht lange sein. Dann haben die uns Nachrichten geschickt, haben mitgestellt, nee, sind so dumm. Verstehen das nicht. Oder
kommt keine Antwort.
Kommt keine Antwort, da ist nichts.
Eben.
Und damit haben sie es ignoriert. Beziehungsweise vielleicht haben die auch schon vor 1000 Jahren ein Signal losgeschickt, das irgendwann vor 1000 Jahren bei uns angekommen ist.
Richtig.
Und da haben wir es aber nicht verstanden.
Und im Vergleich dazu, ich habe gelesen, dass wir seit ungefähr 100 Jahren in der Lage sind, Signale nach draußen zu schicken.
Ja.
Das heißt, wenn die vor 500 Jahren irgendwas geschickt hat, dann ja,
wir hätten es nicht mitbekommen.
Geht halt durch, hört keiner.
Richtig, genau. Anderer Erklärungsversuch, wir sind die Ersten.
Das ist eine schöne Theorie.
Ja.
Die mag ich.
Möchtest du sie erläutern?
Naja, es ist im Prinzip der Gedanke, dass egal wie alt jetzt das Universum ist oder egal welche Abhängigkeiten oder mit welchen Formeln man das berechnen kann, es könnte auch ganz einfach gesagt so sein, dass wir tatsächlich die Allerersten sind. Also ich meine, die meisten Alien-Forschungen fangen halt mit der Frage an, sind wir die Einzigen im Universum?
Mhm.
Und ich beantworte mir die Frage ganz gern mit, ja, warum nicht? Also wir haben jetzt schon so viel Verstand entwickelt, dass wir selber Filme über Außerirdische drehen und Theorien entwickeln, aber was wäre denn, wenn wir tatsächlich die Ersten sind? Wenn wir es irgendwann schaffen, ich nenne jetzt einfach mal keine Zeit, weil das macht keinen Sinn, wenn wir es irgendwann schaffen, unsere ganzen Probleme, die wir jetzt momentan noch haben, gesellschaftlich, Kriege, Hunger, bla bla bla, das ganze negative Gedöns, wenn wir es irgendwann mal schaffen, uns so zu entwickeln, dass wir darüber kommen und dann die Zeit haben, uns darauf wirklich zu konzentrieren, uns mal den Rest vom Universum angucken und die Techniken entwickeln, und dann losziehen. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass wir in 300 Millionen Jahre alle graue Aliens sind und alle gleich aussehen. Aber vielleicht sind wir dann irgendwann die Ersten, die losziehen und irgendwo auf einen Planeten treffen, wo die Bewohner jetzt vielleicht gerade so in dem Status sind, dass sie sich wundern, warum in ihrem Roswell da gerade ein Wetterballon abgestürzt ist.
Und du hast jetzt eine ganz interessante Sache angesprochen. Wenn wir das alles überstehen, weil das ist ebenfalls ein Erklärungsansatz des Fermi-Paradoxon, die Selbstauslöschung. Und das heißt, dass eine Zivilisation, die sich in einem bestimmten Entwicklungsgrad befindet, außer Kontrolle gerät, weil sie zum Beispiel es nicht schafft, ihre Umwelt unter Kontrolle zu bekommen oder Klimawandel, dass sie sowas auslöst zufällig und sich damit halt selbst auslöscht oder halt wieder zurückkatapultiert. Oder durch irgendwelche Kriege und Technologien, die sie entwickelt, die ihre eigentliche Kompetenz, Sozialkompetenz übersteigen, das nicht mehr handeln kann und sich dadurch selbst auslöscht. Also es gibt diese Ansätze, die man vielleicht nachvollziehen kann heutzutage, dass es eine Zivilisation einfach nicht weit genug schafft, ohne sich vorher selbst niederzumachen. Und das könnte natürlich auch woanders passiert sein.
Und ich finde, zumindest aktuell sind wir auf einem ganz guten Weg, den falschen Weg einzuschlagen. Also natürlich, es kann auch sein, dass in den letzten Milliarden Jahren auf irgendwelchen Planeten Zivilisationen, tausende Zivilisationen entstanden und wieder gefallen sind.
Ja, wir haben
es. Die waren dann halt in einem Status von unseren Neandertalern und die haben halt einfach eine Eiszeit nicht überlebt, es hat sich nichts weiterentwickelt.
Und auch hier kommen wir zu einem interessanten Ansatz des Fermi-Paradoxons, also der Erklärungsversuch. Und zwar gibt's auch eine Sache, und zwar das sind Gammastrahlenausbrüche. Dafür kann die Zivilisation selber nichts. Gammastrahlenausbruch, also ein Gamma-Blitz, der entsteht dauernd irgendwo im Universum. Mhm. Die Ursachen sind noch nicht bekannt. Man weiß nur, dass ein Gamma-Blitz ein extrem starkes Phänomen im Universum ist, das stärkste, das wir kennen. Das produziert innerhalb von wenigen Sekunden eine Energiemenge, die der Energiemenge eines Sterns während seiner ganzen Lebenszeit entspricht. Also sprich, unsere Sonne von dem Zeitpunkt, wo die angefangen hat zu strahlen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie aufhört. Diese ganze Energie über diese ganzen Milliarden Jahre der Sonne wird in wenigen Sekunden freigesetzt. Und dieser Gamma-Blitz, der breitet sich aus wie so ein Trichter.
Mhm.
Also wirklich nur in eine Richtung, nicht so kugelförmig, sondern weil das, die Energie so konzentriert ist, geht diese, man geht davon aus, in zwei Richtungen. trichterförmig rast die durchs Universum und alles, auf was die trifft, ist halt platt.
Hm.
Und wenn du jetzt einen bestimmten Raumsektor hast, wo das häufiger auftritt, dann ist der steril, da lebt nichts.
Ja, das so. Ist klar.
Das ist auch noch so ein bisschen, was mir jetzt auch in diese Drake-Gleichung reinschieben könnte. Wir haben natürlich den Vorteil, hier in unserer Ecke ist es noch relativ ruhig. Da passiert sowas nicht dauernd. Also wir wurden noch nicht von einem Gamma-Blitz ausgelöscht. Mhm. Und die Chance, dass es passiert, ist,
weiß man nicht.
Naja, also man schätzt ungefähr seit den letzten 500 Milliarden Jahren, läge die Chance bei 50%, dass es passiert sein könnte. Ist aber nicht. Also wir haben Glück.
Das beruhigt mich jetzt nicht ganz so, aber
keine Panik, es wird nicht passieren. Also, sehr wahrscheinlich nicht.
Gut, dann hoffen wir für die letzten, was hat unsere Sonne noch? 5 Milliarden, 5,5 Milliarden Jahre?
Ja, ein paar hat sie noch, ja.
Also ein bisschen Zeit haben wir noch.
Ja. Dass das da auch nicht passiert.
Ja, ja. Toi, toi, toi.
So, wir könnten noch zu einem etwas lustigeren Erklärungsversuch des Fermi-Paradoxons kommen.
Mhm.
Und zwar, das ist die Entfernung. Dass es einfach nicht möglich ist, ein anderes System zu kolonisieren, weil es einfach scheiß weit weg ist. Es ist wirklich scheiß weit weg. Und wie wir ja wissen, nach aktuellem Kenntnisstand, und es sieht wirklich so aus, als spräche nichts dagegen, dass die schnellste zu erreichende Geschwindigkeit eben wirklich die Lichtgeschwindigkeit ist. Schneller geht nicht. Also alles, was wir bis jetzt irgendwie Brechte nachweisen konnten, egal und was beobachtet war, es war nichts schneller wie die Lichtgeschwindigkeit. Mhm.
Und ich finde, die Lichtgeschwindigkeit ist ja auch so ein Ding, was in Beiträgen und Dokus auch immer sehr leichtfertig benutzt wird. Also ja, das nächste System ist 10.000 Lichtjahre entfernt. Wenn man mal nachguckt, wie lang oder wie viel ein Lichtjahr wirklich ist, wird es einem schon anders, finde ich.
Ja, das ist richtig. Und selbst wenn wir jetzt sagen, also das nächste System, von dem wir wissen, ist Alpha Centauri.
Mhm.
Das ist, glaube ich, 4,8 Lichtjahre weg. Das klingt jetzt erstmal nicht so weit.
Mhm.
Heißt, wenn wir also darüber fliegen und Lichtgeschwindigkeit hätten, wären wir in 4,8 Jahren da.
Nee.
Nee.
Verdammte Wissenschaft.
Weil wir hätten viele, wirklich viele Probleme. Einmal, die Energie, um auf Lichtgeschwindigkeit zu kommen, wäre so groß, dafür müssten wir ein paar unserer Sonnen verbrennen. Also würden wir das nicht schaffen. Und wir hätten auch das Problem der Beschleunigung, weil wenn wir von jetzt auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, kennt das vom Auto, von 0 auf 100 in 3 Sekunden, da drückt es dich schon in den Sitz. Aber von 0 auf Lichtgeschwindigkeit in 3 Sekunden, dann bist du tot.
Da ist nicht mehr viel übrig.
Nein, überhaupt gar nicht. Also das heißt, du musst erstmal lange, 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 lange beschleunigen, um überhaupt irgendwie auf Viertellichtgeschwindigkeit zu kommen. Also wirklich Jahre. Das heißt, mit heutiger Technologie wären wir 100 Jahre unterwegs, um dahin zu kommen.
Das wird, glaube ich, nicht reichen.
Es gibt tatsächlich eine Berechnung, die gemacht worden ist, auf heutiger wissenschaftlicher Basis. Also man könnte jetzt versuchen, eine Sonde nach Alpha Centauri zu schicken. 4,8 Lichtjahre entfernt. Wenn wir heute anfangen würden mit dem Bau einer solchen Sonde und einer Rakete, die groß genug ist, um dahin zu fliegen und genug Treibstoff hat, um dahin zu kommen, nicht um zu bremsen, weil man muss ja beschleunigen und wenn man da in den Orbit möchte von irgendeinem Planeten, muss man ja auch wieder bremsen.
Mhm.
So, also nur um dahin zu fliegen. Heißt, das Ding würde so aussehen, wir müssten es erstmal im Orbit bauen. Das alles, was ich jetzt sage, das würde gehen.
Mhm.
Ja, wir könnten jetzt anfangen, eine Rakete zu bauen oder ein System zu bauen, das nach Alpha Centauri fliegt. Das bauen wir im Orbit, das tanken wir im Orbit, das ist ein recht großes Konstrukt. Der Bau würde wahrscheinlich so um die 20, 30 Jahre dauern. Dann hätten wir in unserem Orbit eine vollgetankte Maschine, Rakete, wie auch immer, mit einer Sonde drauf, die nach Alpha Centauri fliegen könnte und auch mit einer ordentlichen Geschwindigkeit.
Weil aber wir mit unserer aktuellen Technik.
Mit der aktuellen Technik. Und also das heißt, wir würden jetzt so 20, 30 Jahre in den Bau stecken. Von dem Ding und würden es voll tanken und sagen und jetzt go und beschleunige lange, damit du wirklich, wirklich schnell bist. Und dann fliegen wir los. Dann ist das Ding, also nachdem wir es, sagen wir mal, 25 Jahre gebaut haben, dann ist das Ding erstmal 40 Jahre unterwegs. Nee, Quatsch. Was war die Zahl? Ich glaube, es war ungefähr 70 Jahre unterwegs, um dahin zu kommen. Also es sind jetzt ja von, wir fangen heute an zu bauen, bis das Ding ist da. 100 Jahre vergangen, knapp. Also wir erleben es nicht mehr.
Das heißt, wir leben einfach noch nicht lang genug.
Richtig. Dann ist das Ding dort so schnell, dass es gerade schafft, ein Foto zu machen von dem Kackplaneten und das an uns zurückzufunken. Jetzt muss das Funksignal oder das Radiosignal, was jetzt zurückgeschickt wird, muss ja wieder zu uns zurückkommen.
Richtig.
Und das dauert nochmal 30 Jahre. Heißt also, wenn wir heute anfangen würden, so ein gewaltiges Konstrukt zu bauen, hätten wir in 130 bis 140 Jahren ein Bild von Alpha Centauri.
Ja, da freuen wir uns doch drauf.
Ja.
Oder?
Ja, und das geht halt nur, wenn wir da nicht bremsen. Wenn wir da bremsen wollen, also landen, dann dauert der Flug halt nicht 70 Jahre, sondern dauert 140 Jahre. Weil du musst auf der Hälfte von der Strecke anfangen zu bremsen.
Richtig. Ansonsten rauschst du halt.
Richtig. Also du kommst auf einen Planeten, der nur 4,8 Lichtjahre entfernt ist, brauchst du ein Generationenraumschiff, um dahin zu kommen. Und wenn dann halt doch da kein Leben möglich ist, ist halt blöd. Dann fliegst du wieder zurück. Auch die Rechnung stimmt nur halb, weil jetzt kommt die so ein bisschen Relativitätstheorie rein. Das verstehe ich jetzt nicht im Ganzen, aber es ist so, dass für die Leute, die unterwegs sind, die Zeit anders vergeht für die, wie für diejenigen, die hier auf der Erde warten.
Stimmt, da war mal irgendwas.
Ja, ja. Und da gehe ich jetzt nicht noch tiefer rein, weil so genau verstehe ich es dann nicht, um ehrlich zu sein. Aber es kann dann sein, dass für die, die unterwegs sind, dass die schneller da sind, wie wir, die wir hier warten.
Wenn jemand zuhört, der das human und für Dullis erklären kann, gern.
So, das war ebenfalls ein Erklärungsversuch des Fermi-Paradoxons. Das Zeug ist einfach so weit weg, dass du es nicht kolonisieren kannst.
Ja.
Das geht nicht. Also wir schaffen es vielleicht irgendwann mal, den Mars zu kolonisieren. Also das heißt, einen direkten benachbarten Planeten. Weil da kommt man hin. Unter einem Jahr. Das kann man schaffen.
Gut, aber ja, was haben wir davon?
So Sachen wie jetzt Weltraum-Hintergrundstrahlung und so bei den Reisen habe ich jetzt mal ganz außen vor gelassen.
Da gibt es, glaube ich, noch genug Faktoren.
Dass du die gar nicht überleben kannst ohne entsprechende Vorkehrung.
Richtig.
Und da muss dein Schiff größer werden. Also, da brauchst du Material dafür. Das musst du ja alles zusammenzimmern. Und das, ja.
Tja, Elon.
Dauert also noch ein bisschen.
Herr Musk, wir bauen auf dich. Werd wieder normal. Ja.
So.
Das hat jetzt so ein bisschen den Alien-Zauber irgendwie so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, fand ich.
Ja, aber so ist halt. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Ganzen. Wenn du es nicht schaffst, über Lichtgeschwindigkeit zu fliegen und es spricht aktuell nichts dafür, dass das physikalisch ohne weiteres möglich ist, dann sind die nicht hier.
Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass unsere Gesetze auch in anderen Sonnensystemen so funktionieren, dann steht einer eventuellen Alien-Rasse, die uns mal besuchen kommt, die stehen vor genau den gleichen Schwierigkeiten.
Ja, das ist richtig.
Das ist halt was in Hollywood-Filmen immer so einfach aussieht.
Ja, also es gäbe noch einen ganzen Haufen Probleme zu lösen. Auch alleine Kommunikation ist ja schwer über diese Entfernung. Das ist ja die gleiche Problematik. Also wenn wir jetzt irgendein Signal losschicken, das in 100 Jahren da ist, nehmen wir mal an, das Signal erreicht in 100 Jahren tatsächlich einen anderen Planeten. Die antworten. Und die sind tatsächlich da. Dann bräuchten die ja, wenn sie unsere Nachricht gleich entschlüsseln, nochmal 100 Jahre, damit ein Signal zu uns zurückkommt. Das heißt, wenn wir es heute losschicken, hätten wir in 200 Jahren eine Antwort. Würden wir das dann noch verstehen?
Tja. Das, ja, stimmt. Das ist die nächste Frage.
Also Entfernung ist ein großes Thema.
So.
Ich glaube, jetzt haben wir es wissenschaftlich
gut ausgeschlachtet.
Gut ausgeschlachtet, das Thema.
Und in der Gegendarstellung dazu, diese ganze Komplexität, die du jetzt eben erläutert hast, wenn man dann mal die Anzahl der angeblichen UFO-Sichtungen seit den 50ern nimmt, boy, da ist ganz schön viel los im Weltall. Also wenn jetzt jede Sichtung tatsächlich irgendeine Alien, eine andere Intelligenz war, die uns mal eben besucht hat. Und wir haben ja auch Sichtungen in allen möglichen Formen und Farben. Es gibt die berühmte Tic-Tac-Pille, diese silberne Zigarre gibt es genug Sichtungen. Hier in Phoenix war es ein Dreieck mit Lichtern. Das klassische UFO, die fliegende Untertasse. Also entweder ist jedes eine andere Automarke oder Auf jeden Fall wäre dann ganz schön viel los um uns rum. Und das wird ja diese ganze Diskussion jetzt eben wieder ad absurdum führen.
Und das müssten wir irgendwie mitbekommen haben. Also selbst irgendwelche Astrologen müssten das ja irgendwie mitbekommen haben, dass da was ist.
Tja. Plus die Tatsache, also wenn man jetzt mal davon absieht, von dem Roswell-Fall, wo ja auch explizit behauptet worden ist, sie hätten lebendige Außerirdische gefunden. Da gab es ja auch diese gruseligen Obduktionsfilmchen, wo auch noch nie wirklich geklärt ist, waren es jetzt Puppen oder nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir seit den 50er Jahren, keine Ahnung, 25.000 UFO-Sichtungen haben und keiner von den Dudes mal auf die Idee kam, hey, da unten stehen gerade ein paar Menschen von dem Planeten, lass doch mal runtergehen und Hallo sagen.
Ja.
Was haben die denn davon, wenn die nur drüber fliegen? Die wissen doch irgendwann, wie es hier aussieht. Da steht der Eiffelturm, da steht, was weiß ich, die Sphinx in Ägypten. Aber geht doch mal runter und redet doch mal mit den Leuten. Sagt mal Hallo.
Sagt doch mal Hallo.
Und erzählt uns, wie ihr 459 Quadrillionen Lichtjahre mal eben kurz in 20 Minuten drüber gemacht habt.
Genau, richtig. Vielleicht gibt es Wurmlöcher oder andere Dimensionen, durch die ihr gereist seid.
Ist ja auch eine Theorie mit schwarzen Löchern und sowas.
Richtig,
es gibt aber viel.
Würde mich auch nicht trauen, da reinzufliegen.
Nee, das wird auch nicht klappen. Es sei denn, du fliegst in ein sehr großes schwarzes Loch.
Das würde dich nicht sofort zerreißen. Ein kleines schwarzes Loch zieht dich in die Länge und verrupft dich. Und großes, da ist die Oberfläche zu groß, da bist du einfach.
Dieser Spaghetti-Effekt, glaube ich.
Genau,
richtig. Vernudelt.
Richtig, das kennt man aus Filmen, ne, dass es dich dann so reinzieht. Bei einem kleinen zieht es dich so in die Länge, weil du musst ja auf diesen kleinen Platz da passen, da bist du tot. Und bei einem großen, da verteilt sich diese ganze Anziehungskraft so, dass es dich halt nicht in die Länge zieht. Und da könntest du es schaffen, auf den Ereignishorizont zu kommen, rein theoretisch rumgesponnen.
Ich wollte gerade sagen, man müsste halt mal jemanden finden, irgendeinen so Tausendsasser, der da wirklich mal reinfliegt.
Der da reinfliegt und guckt, was da ist. Ne?
Ja.
Und die Chance, dass da was ist, ist nicht groß. Also wir verstehen echt noch viel nicht, aber von dem, was wir verstehen, können wir sagen, also physikalisch haben wir so viel Ahnung, dass wir ein paar Sachen relativ gut ausschließen können.
Wenn es denn universell gültig ist, was wir uns da an Gesetzen und Berechnungen ausgedacht haben.
Ja.
Weil man muss ja immer sich vor Augen halten, unsere ganzen Berechnungen und Mutmaßungen basieren ja auf unseren Naturgesetzen.
Mhm.
Und ja, vielleicht haben andere, die ein paar tausend Lichtjahre weiter weg sind, irgendeine Technologie oder haben einfach gesagt, hey, wir brauchen gar keine Naturgesetze, das geht auch so, lass mal machen.
Du müsstest dann schon in ein anderes Universum gehen, weil die grundlegenden Gesetze konnte noch nicht nachgewiesen werden, dass die nicht gültig sind irgendwo anders. Es gibt Phänomene, die abweichen, aber ja, du müsstest dann mit Paralleluniversen arbeiten, wenn du das weiterverfolgen willst.
Warum nicht?
Vielleicht ist das noch eine Chance. Vielleicht werden wir aus einem Paralleluniversum besucht, was wir noch nicht verstehen. Da können wir aber mal ein andermal noch eine Folge zumachen.
Naja, und bei den ganzen UFO-Sichtungen sitzen wir irgendwo an einem zentralen Knotenpunkt von einem Paralleluniversum.
Richtig, da muss ja hier irgendwas durchgehen, eine Autobahn. Ja, ich würde sagen, dann würden wir uns langsam verabschieden für heute.
Genau. Wenn ihr noch Infos und Fragen habt, dürft ihr gerne die einschlägigen Kommunikationsecken benutzen auf Facebook, auf Instagram.
Oder schreibt uns eine Mail an mail@ausmangelanbescheidenheit.de.
Genau. Oder findet uns unter dem gleichen Namen in den sozialen Medien.
Genau. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
Mhm.
Und wir hören uns in 2 Wochen.
Genau. Live long and prosper.